5 Monate ist es jetzt her, dass ich zum letzten Mal einen vollumfänglichen Einblick in mein Peer-to-Peer-Depot gewährt habe. Eine Zeit, in der sich auf jeden Fall einiges getan hat. Wenn du wissen möchtest, wie mein Peer-to-Peer-Portfolio aktuell aussieht und wie ich momentan die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen auch bewerte, dann bleib dran, nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, wie im Intro schon angekündigt, möchte ich euch heute mal wieder mein Peer-to-Peer-Portfolio zeigen. Nicht mehr nur punktuell, wie ich das ja in den letzten Wochen immer mal gemacht habe, wenn es um einzelne Peer-to-Peer-Plattformen ging, sondern dieses Mal in einer gesamten Übersicht. Und zusätzlich möchte ich euch mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie ich die Plattform in den letzten Monaten wahrgenommen habe und welche Gedanken ich auch aktuell zu meinen einzelnen Peer-to-Peer-Investments habe. Und ohne große Vorrede würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen uns mal eine kleine Grafik an, die ich extra für dieses heutige Video vorbereitet habe, wo man nämlich den Unterschied erkennen kann, wie sich meine Peer-to-Peer-Investments von Ende Februar jetzt hin zu Ende Juli entwickelt haben. Und wenn wir uns das mal anschauen, denke ich mal ganz wichtig als erstes die unterste Zeile, nämlich meine insgesamten Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite. Die haben sich nämlich in den letzten 5 Monaten fast halbiert von ca. 66.000 Euro auf nunmehr 36.500 Euro. Ich habe auch mal nachgeschaut, Ende Januar hatte ich sogar ca. 80.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Damals waren noch 15.000 Euro mehr bei Bondora Go & Grow enthalten. Und Bondora Go & Grow, das ist die grüne Zeile hier, die zweite von unten bei den Peer-to-Peer-Plattformen. Dort habe ich auch insgesamt ca. 20.000 Euro in den letzten 5 Monaten abgezogen und das ist mit Abstand die Position, die am meisten auch in diesen Rückgang ins Kontor schlägt. Danach folgt dann Mintos mit ca. 5.500 Euro. Und im Stile des Monatsrückblicks würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und wie ich diese bewerte, wie immer absteigend je nach Investmentgröße. Was bedeutet, wir fangen an mit Bondora. Bondora, muss ich sagen, hat für mich einen sehr guten und einen sehr unaufgeregten Eindruck vermittelt während der Covid-19-Situation und jetzt auch speziell durch diesen Liquiditätsengpass, den sehr viele Peer-to-Peer-Plattformen erlitten haben. Natürlich hat das Unternehmen die externe Kommunikation erhöht, wie es auch bei den meisten Plattformen eigentlich auch gang und gäbe war. Ich fand es allerdings in einem sehr angenehmen Niveau, also ich fand es weder exzessiv noch zu gering, also das hat aus meiner Sicht genau gepasst. Das Hauptthema bei Bondora war natürlich in den letzten Monaten die Teilauszahlungen bei Go & Grow. Und da muss ich sagen, das ist natürlich auf den ersten Blick nicht schön, weil Bondora Go & Grow ja mit so einem Versprechen angetreten ist, dass man hier wirklich maximale Liquidität bekommt und mit einem Mausklick kann man sofort und gegen eine Gebühr von einem Euro kann man sofort sein ganzes Kapital abziehen. Das ist ein Versprechen, was Bondora jetzt mit Go & Grow nicht einhalten konnte, was aus meiner Sicht aber auch verständlich ist und auch für mich auch aus nachvollziehbaren Gründen geschehen ist. Denn natürlich diesen Puffer, den sich Bondora mit Go & Grow aufgebaut hat, wenn dieser aufgebraucht ist, was soll Bondora machen? Sollen sie wirklich an ihre finanziellen Reserven gehen, um dieses illusorische Versprechen der maximalen Liquidität aufrechtzuerhalten? Also ich finde es vollkommen vernünftig gewesen, dass Bondora irgendwann gesagt hat, wir setzen jetzt erstmal einen Stopp und nur wenn eben ein Cashflow aus dem zugrunde liegenden Go & Grow Kreditportfolio entsteht, dann werden diese Einnahmen eben auch partiell an die einzelnen Investoren verteilt. Und dann bekommen sie eben auch ihr Geld zurück. Und für mich war das eine vollkommen sinnvolle Herangehensweise, weswegen ich da ehrlich gesagt auch gnädig in meinem Urteil bin und das Bondora jetzt auch auf jeden Fall nachvollziehen kann, warum man diesen Weg gegangen ist, unabhängig davon, dass es, glaube ich, auch seit Beginn an in den AGBs mit verankert war. Falls es mal zu solch einer Situation kommen sollte, dass mehr Investoren ihr Geld abziehen wollen, als effektiv verfügbar ist. Wenn ihr euch mehr mit Go and Grow beschäftigen wollt, falls ihr vielleicht neue Investoren seid, die sich dort ein bisschen einfuchsen wollen, dann empfehle ich euch ein Video, was ich vor ein paar Wochen veröffentlicht habe, wo ich mal die Erfahrungen aus 2 Jahren Bondora Go and Grow gebündelt habe und versucht habe, auf alle wichtigen Themen einzugehen, von Funktionsweise, Steuern und auch das Thema Teilauszahlungen ist dort bereits enthalten. Schaut es euch gerne mal an. Für meine aktuelle Bewertung bei Bondora muss ich sagen, hier geht es für mich primär darum, wie schafft es das Unternehmen langfristig mit einem niedrigeren Kreditvolumen, das finanziert wird, klarzukommen und wie entwickelt sich diese Situation, inwieweit kann das langfristig auch von Bondora verkraftet werden. Aktuell sehen wir eine leichte Erholung, was das Kreditvolumen angeht. Wir befinden uns allerdings bei einem Kreditvolumen von ca. 2 Millionen Euro immer noch auf dem Niveau, was so Anfang 2016 liegt. Und Bondora hat ja die These auch in den letzten Wochen immer vertreten, dass sie gesagt haben, wir können die variablen Kosten, die uns entstehen, zum Beispiel die Marketingkosten für die Akquise neuer Kreditnehmer oder die Akquisekosten für neue Investoren, zum Beispiel über die Auszahlung des Affiliate-Programms, wir können das ganz bewusst steuern und zurücknehmen, und zwar in Abhängigkeit zum vermittelten Kreditvolumen, sodass hier eine Korrelation entsteht, weswegen die Einnahmen, die natürlich sinken werden, wenn es kein größeres oder wenn das Kreditvolumen zurückgeht, und Bondora ist natürlich in erster Linie sehr abhängig davon, was die Einnahmenseite angeht, dass sie neues Kreditvolumen auch vermitteln und finanzieren. Wenn das eben ausbleibt, können sie eben parallel dazu auch die variablen Kosten zurückfahren und deswegen sieht man hier sich finanziell sehr, sehr gut aufgestellt. Ob diese These stimmt, das habe ich in einem Video in der Vergangenheit bereits mal analysiert, und zwar wie sicher ist Bondora aktuell bzw. in einer Krise, und dort habe ich dieser These mal auf den Zahn gefühlt. Ich möchte das Ergebnis noch nicht vorwegnehmen, ich will nur so viel sagen, es stimmt, Bondora hat es gibt diese Korrelation, allerdings benötigt Bondora ein gewisses Basis-Kreditvolumen. Also man könnte es jetzt nicht auf Null herunterfahren, das würde bei Bondora nicht funktionieren, sondern man braucht schon ein gewisses Niveau beim Kreditvolumen, was neu jeden Monat finanziert wird, damit diese Rechnung auch aufgeht. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen, schaut euch gerne dieses Video an, falls euch das Thema nähergehend interessiert. Dann machen wir weiter mit Neo Finance, der mittlerweile zweitgrößten Position in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Und auch hier muss ich sagen, dass Neo Finance eine sehr angenehme und auch angemessene Kommunikationspolitik in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, eigentlich ähnlich wie Bondora. Und nach meinem Verständnis und nach meiner Wahrnehmung war Neo Finance sogar mit einer der ersten Plattformen, die auch aktiv Maßnahmen durchgeführt und auch extern kommuniziert haben im Zuge des Aufkommens oder der Ausbreitung von Covid-19. Also ich glaube, es war eine der Plattformen, die am schnellsten dort auch reagiert haben und entsprechende Maßnahmen umgesetzt haben. Dazu zählt zum Beispiel, dass man die Minimumzinssätze je nach Kreditrating von 1-3% angehoben hat. Oder dass man die maximale Kreditsumme verringert hat oder die 20% der risikoreichsten Kreditkategorie von den C-Ratings, dass man die dann ebenfalls weggelassen hat. Bei meiner aktuellen Bewertung, wie mein Investment bei Neo Finance weitergeht, muss ich sagen, dass ich hier ein bisschen skeptischer geworden bin. Ich lasse es mir auf jeden Fall erstmal offen, wie ich mit meinem Investment weiter verfahren möchte. Ich habe dafür im Kern 2 Gründe, warum ich da jetzt momentan ein bisschen vorsichtiger auch geworden bin. Punkt Nummer 1 ist so dieses Thema Fluktuation bei Mitarbeitern. Da geht es nicht darum, dass jetzt im Zuge durch Covid-19 jetzt viele Mitarbeiter entlassen wurden, aus reinem Zweck, um operativ Kosten zu kürzen, sondern es wurden einfach neue Mitarbeiter ins Spiel gebracht es wurden Mitarbeiter entlassen, durch andere ersetzt. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz den Eindruck, dass so diese Chemie wirklich passt. Ja, ich glaube, dass dieser Informationsfluss und der Zugang zu Informationen jetzt ein bisschen anders geworden ist und mein subjektives Vertrauen und mein Zugang zu der Plattform, was für mich eigentlich insbesondere bei den kleineren Plattformen wie Neo Finance oder Debitum Network, was da eigentlich sehr wichtig ist und was ich immer auch als herausstellendes Merkmal betrachte, bei meinen Investitionsentscheidungen, dass es einfach nicht mehr so in der Form gegeben ist. Ja, ist für mich auf jeden Fall ein Rückschritt, weil dort so ein bisschen dieses Band ja nicht mehr so da ist wie früher. Und ich habe da so ein bisschen den Zugang verloren, wenn ich ehrlich bin. Und das ist was, was ich auf jeden Fall mit auch berücksichtige bei meiner Investitionsentscheidung. Und ein zweiter Punkt, das ist so ein bisschen die wirtschaftliche Perspektive. Neo Finance schreibt ja von Jahr zu Jahr rote Zahlen. Da muss man relativieren, weil hier sehr viel, also zum einen, weil es jetzt nicht in einem Niveau, auf einem Niveau ist, wo man jetzt sagt, das wäre nicht zu reparieren. Zum anderen muss man auch betrachten, dass hier sehr viel auch in Abhängigkeit zum Geschäftsmodell passiert. Und deswegen kann man das nicht zu sehr pauschalisieren oder man muss diese Zahlen halt sehr stark hinterfragen und auch in Abhängigkeit zum Geschäftsmodell betrachten. Und deswegen jetzt schon mal der exklusive Spoiler. Nächste Woche Sonntag gibt es ein Video ganz gezielt für Neo Finance, wo ich mal darauf eingehen werde, ob die schlechten Finanzen bei Neo Finance ein Grund zur Sorge sind für Investoren. Ich habe mir den Geschäftsbericht für 2019 angeschaut und auch so ein bisschen mir die Jahre davor, um mal so ein bisschen so einen Trend auch zu beobachten und habe mal geguckt, ja, in welcher finanziellen, in welcher wirtschaftlichen Verfassung sich Neo Finance befindet und ob es dort auch einen Grund zur Sorge für Investoren gibt. Also, darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Gerne schon mal den Kanal abonnieren, falls ihr das Video in der nächsten Woche nicht verpassen wollt. Und ansonsten werde ich mein Investment erstmal weiterhin pausiert lassen, Geld zurücklaufen lassen. Es sind ja sehr langfristige Assets und deswegen merke ich das auch sehr stark im Vergleich zum Beispiel zu Mintos oder auch zu Wireinvest, dass das Geld sehr viel langsamer zurückfließt. Und insofern, als jemand, der jetzt nicht viel mit dem Zweitmarkt immer hin und her wurschtelt, kann ich das jetzt auch erstmal ganz entspannt beobachten, wie es bei Neo Finance in den nächsten Monaten weitergeht. Bin aber momentan eher passiv und beobachte erstmal genau, wie sich die Situation bei dem Unternehmen weiterentwickelt, ohne aber jetzt akuten Druck zu verspüren. Dann sind wir bei Mintos angekommen und ja, wenn wir über die Kommunikationspolitik der einzelnen Plattformen sprechen in den letzten Monaten, muss man sicherlich sagen, dass es bei Mintos sehr exzessiv geworden ist und für manche sicherlich auch ein bisschen zu viel des Guten, weil man jetzt mittlerweile sehr, sehr häufig und sehr regelmäßig Nachrichten von Mintos bekommt. Um vielleicht aber auch mal mit einer positiven Nachricht zu Mintos anzufangen, würde ich sagen, dass man das auf jeden Fall auch anerkennen muss, dass dieser Transparenzgedanke bei Mintos auf jeden Fall noch weiter in den Vordergrund gestellt worden ist. Dass man nicht alles gut heißt, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber zumindest muss man auf jeden Fall anerkennen, weil es eben auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass Mintos sich sehr viel Mühe gibt, wirklich auch Informationen zeitnah an seine Investoren weiterzugeben. Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, ein Großteil der Maßnahmen, die durchgeführt worden sind, die eingeführt worden sind, sind aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Da geht's los mit der ganzen Geschichte rund um VARX und die Finko-Gruppe, die ja auch schon sehr umfangreich auf diesem YouTube-Kanal aufgearbeitet worden ist. Es geht um die Anpassung bei der Zeitplanverlängerung, die dann auch rückwirkend für Kredite eingesetzt worden ist und sogar auch für Kredite, die sich bereits im Rückstand befinden oder auch zuletzt mit den Anpassungen der AGBs. Also ich glaube, in der Gesamtheit der Maßnahmen in den letzten Monaten ist das Maß mittlerweile voll. Ja, und da muss man auch, glaube ich, Tacheles sprechen. Und ich persönlich habe für mich daraus auf jeden Fall die Schlussfolgerung gezogen, dass ich in diesem Jahr sehr genau nochmal abwarten werde, wie sich das Investment weiterentwickeln wird, oder nicht das Investment, aber eher wie sich die Maßnahmen und das weitere Vorangehen bei Mintos bis zum Jahresende entwickeln wird. Aber ich bin mir dort auch nicht zu schade, dann auch mein Investment dort zu beenden, weil ich glaube, dass es in der Gesamtheit einfach mittlerweile für mich als Investor nicht zu tolerieren ist, welche Maßnahmen hier teilweise auch durchgeführt werden zum Leid der Investoren und ja, so ein bisschen diese Hinterzimmerpolitik, die Interessenskonflikte, die es gibt. Das ist nicht meins. Das heißt natürlich nicht, dass es das nicht auch woanders gibt. Das ist dann immer der Trugschluss, dass man sagt, ja, glaubst du, es würde es nicht auch woanders geben? Da weißt du es einfach nur nicht. Ja, ist es möglich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich dafür jetzt eine Toleranz entwickeln muss, nur weil diese Praktiken irgendwo anders auch gang und gäbe sind, ich diese nur einfach nicht durchblicken kann. Und das möchte ich auch nochmal klarstellen, für mich bedeutet das nicht, dass die Perspektive im Sinne von das langfristige Überleben von Mintos, dass es unbedingt gefährdet sei. Man kann natürlich auch genauso argumentieren, dass hier auf einem relativ hohen Niveau gejammert wird und dass die Rendite ja immer noch vergleichsweise gut aussehe. Klar, das kann man machen, aber ich denke, jeder Investor muss für sich irgendwo auch eine Entscheidung treffen, wann bei ihm halt das Maß voll ist und was er bereit ist, basierend auf dem Wissen, was er hat und was er bekommt, ob man sein Investment weiter fortführen will, ob man sich dabei noch gut und wohl fühlt oder ob man irgendwann sagt, es gibt vielleicht auch bessere Alternativen. Und ich tendiere ehrlich gesagt zu letzterem, werde jetzt deswegen bis zum Ende des Jahres sowieso warten, was alles noch an Geld zurückkommen wird. Aber ich will es nicht ausschließen, dass ich mein Investment nicht nur pausiere, sondern zum Ende des Jahres dann auch komplett auslaufen lassen werde. Dann geht es weiter mit meinem Investment bei Debitum Network. Debitum Network ist ja das einzige Investment, das bei mir durchgehend aktiv gewesen ist, neben Estate Guru. Und klar, mancher könnte jetzt sagen, das ist ja vielleicht auch zu verschmerzen bei einer vergleichsweise geringen Anlagesumme von etwas über 3000 Euro. Aber ich sage nichtsdestotrotz, für mich hat Debitum Network nochmal massiv an Vertrauen hinzugewonnen. Und zwar kommt hier dieses Argument, was mir so bei Neo Finance gerade so ein bisschen missfällt, ist das große Plus und der große Vorteil, den ich bei Debitum Network sehe. Es ist eine sehr, sehr enge Kommunikation. Ich stand wirklich im März, April, teilweise auch im Mai in einem sehr, sehr frequentierten Austausch mit dem Management und auch mit den Gründern von Debitum Network. Wir haben uns sehr viel über, nicht nur über Debitum Network selbst, sondern auch über sehr viele Geschäftspraktiken im Peer-to-Peer-Umfeld und auch andere Plattformen unterhalten. Und das war für mich ein sehr, sehr starker Vertrauensboost. Ja, das ist natürlich nichts, was quantifizierbar ist, was man jetzt irgendwie in Zahlen ausdrücken kann. Das hat sehr viel mit subjektivem Gefühl zu tun. Das kann immer auch falsch sein, klar, keine Frage. Aber für mich auf jeden Fall war das eine sehr schöne Erfahrung in dem Hinblick, weil ich wirklich auch nochmal ohnehin ja schon ein gutes und solides Vertrauen zu der Plattform hatte, es sich dadurch aber nochmal weiter verstärkt hat. Und aus meiner Sicht gibt es aber auch genug rationale Gründe und Argumente, die auch für Debitum Network sprechen. Allen voran natürlich Transparenz und Offenheit, was die Geschäftsentwicklung, die Unternehmensentwicklung angeht, ist für mich eigentlich bis auf diesen Fakt, dass Debitum Network sich dort nicht so richtig nach vorne traut, um jetzt zum Beispiel auch mal Geschäftszahlen zu veröffentlichen, aber in der ganzen Kommunikation, wie sie die ganzen Prozesse steuern, wie sie sie entwickeln, wie sie bei der Kreditgeberakquise vorangehen, was für sie No-Gos sind, das ganze Scoring-Modell, also von vorne bis hinten sehe ich eigentlich wenige Fragen, die bei Debitum Network unbeantwortet bleiben. Was für mich hier noch fehlen würde, wären auf jeden Fall auch Geschäftsberichte. Ich glaube, dass es jetzt etabliert wird, dadurch, dass Debitum Network ja Teil eines Unternehmens ist, was nicht rein auf Peer-to-Peer-Kredite fokussiert ist oder auf die Peer-to-Peer-Kreditvergabe. Sondern, das sieht man vielleicht auch, wenn man Überweisungen vornimmt, SIA Prosperitu, das ist einfach nochmal integriert in einem anderen IT-Unternehmen. Und jetzt durch die neue Regulierung in Lettland meldet Debitum Network ja auch eine eigenständige Entity an und dadurch wird sich das dann auch deutlich besser tracken lassen, was die Einnahmen, was die Ausgaben angeht. Ich kann schon verstehen, dass dort vielleicht auch ein bisschen zu viele Fragezeichen sonst für viele Investoren entstehen würden. Das auf jeden Fall als kleiner Makel auf jeden Fall auch nochmal genannt. Aber ansonsten finde ich, dass Debitum Network sehr, sehr transparent ist, was diese ganze Geschäftsentwicklung angeht. Und ein großer Vorteil, den ich bei Debitum Network auf jeden Fall sehe, ist dieser starke Hintergrund, den sie ja haben. Dadurch, dass sie selbst schon mal als Kreditgeber oder einen Kreditgeber mit Debifo aufgebaut haben und diesen etabliert haben. Mittlerweile heißt er ja Factris. Und dadurch wissen sie sehr genau, worauf es ankommt, sowohl in diesem speziellen Kreditsegment, was Factoring-Kredite, was Business-Kredite angeht, aber eben auch auf welche Faktoren es ankommt, wenn man andere Kreditgeber bewertet. Und das ist für mich ein Riesenvorteil. Und neulich hat es auch jemand unter ein Video geschrieben, zu einem Mintos-Video, ja, dass mir vielleicht so eine Befangenheit mit Debitum Network unterstellt werden könnte. Und da habe ich dann geantwortet, ja, was war denn letztes Jahr mit Aforti? Ja, da haben Viventor, Mintos, so Debitum Network, die waren dort alle involviert. Aber während Mintos sehr lange irgendwie hinterm Berg gehalten hat mit Informationen, waren Debitum Network tatsächlich die ersten, die diesen Vorfall aufgeklärt haben, die als erstes kommuniziert haben, dass es Probleme mit Aforti Finance gibt. Und auch basierend auf dem Geschäftsmodell, nämlich dass Debitum Network sich Rechte, erstrangige Verpfändungsrechte in den Verträgen einräumt, dass sie, wenn Zahlungsrückstände entstehen, dass sie sehr schnell reagieren können, dass sie Druck aufbauen können auf Kreditgeber, wenn diese ihre Rückzahlungen nicht leisten. Da hat Debitum Network eine ganz andere Basis, auch so eine Rückkaufgarantie ernsthaft zu betreiben. Und sobald ja solche Kredite bei Debitum Network mehr als 60 Tage in Zahlungsverzug sich befinden, dann ist Debitum Network sofort parat und erstattet dann auch diese Kredite an die Investoren. Und da wird eben, das ist das, was ich immer meine, die Interessen der Investoren vertreten. Dort denkt man aus meiner Sicht in erster Linie an die Investoren und baut im Hintergrund sich eine Burg auf, oder man schafft sich im Hintergrund das Fundament, dass man dieses Geld aber auch von den Kreditgebern zurückbekommt. Und die Folge war, dass dieses Thema Aforti bei Debitum Network als erstes aufgekommen ist, als erstes aufgeklärt wurde. Und das Thema war genauso schnell wieder erledigt, wie es gekommen war. Das war in dem Sommer 2019 schon wieder vorbei. Und wenn wir uns jetzt mal Mintos anschauen, klar, da ist es nochmal vielleicht eine etwas andere Hausnummer vom Gesamtkreditvolumen, aber da warten Investoren ja effektiv heute noch auf ihr Geld zurück. Und das ist für mich der kleine, aber feine Unterschied, warum ich sage, Debitum Network stellt die Interessen der Investoren nach vorne und sie haben auch genügend Erfahrung und das Geschäftsmodell passt aus meiner Sicht deutlich besser, um die Interessen der Investoren zu wahren, zu schützen und dass dieses Gesamtkonstrukt einfach funktioniert. Und deswegen bin ich da nach wie vor von Debitum Network überzeugt und sehe es für mich auch als valide und gute Alternative jetzt auch im Hinblick auf Diversifikation im Bereich der Geschäftskredite an. Auch da hatte ich ja schon mal Anfang des Jahres ein Video aufgenommen, wo ich so ein bisschen meine Zweifel geäußert hatte, warum ich mit dieser Kreditart nicht so richtig warm werde. Bevor Investio übrigens aufgeflogen ist, oder auch warum ich mich da zum Beispiel mit Crowdestor schwer tue und aktuell immer noch so mir der Zugang fehlt, um dort auch dann zu investieren. Und deswegen sage ich, ist es für mich auf jeden Fall auch die erste Wahl in diesem Segment und deswegen wird mein Investment hier auf jeden Fall weiterlaufen. Plane jetzt nicht, das mittelfristig zu erhöhen, aber bin sehr, sehr happy mit meinem Investment und bin auch gerne bereit, hier die vergleichsweise niedrigere Rendite unter diesen Umständen auch einzufahren. Das sind jetzt, glaube ich, etwas unter 9% jetzt bei mir mittlerweile, aber ist für mich vollkommen in Ordnung und deswegen weiterhin aus meiner Sicht vollstes Vertrauen für Debitum Network. Dann sind wir bei Wire Invest angekommen und was das Thema Kommunikation in den letzten Wochen und Monaten angeht, war es für mich gefühlt auf jeden Fall das extreme Gegenteil zu Mintos, denn man hat von Wire Invest eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen, was die Geschäftsentwicklung angeht. Das kann man jetzt natürlich sowohl als auch interpretieren, ja, als gut oder auch als schlecht. Man könnte jetzt sagen, nichts hat sich getan oder es ist alles gut. Ja, man muss jetzt darüber nicht groß berichten, dann wäre das in Ordnung. Man könnte aber auch sagen, wird da vielleicht mit gewissen Informationen hinter dem Berg gehalten? Sollte man da nicht vielleicht noch ein bisschen offensiver und ein bisschen offener auch über die einzelnen Themen sprechen, die dort Investoren bewegen? Fakt ist, es haben sich jetzt zumindest keine Veränderungen eingeschlichen. Also man hat jetzt keine Anpassungen vorgenommen, es gab keine Einschränkungen für Investoren. Und das ist für mich zumindest erstmal als positives Zeichen zu werten, dass man hier nicht in den Geschäftsprozess in irgendeiner Form eingegriffen hat, dass jetzt hier nachteilige Rahmenbedingungen für Investoren entstehen. Und insofern werte ich das auf jeden Fall als gutes Zeichen. Es könnte natürlich aus meiner Sicht besser sein, wenn man noch ein bisschen mehr vielleicht von sich preisgibt, aber ich bewerte es jetzt auf jeden Fall nicht negativ. Ich habe mal nachgeschaut, es gab über den Newsletter in diesem Jahr ganze zwei Informationen, die kommuniziert worden sind und keines davon stand irgendwie auch im Zusammenhang mit Covid-19. Zum einen ging es darum, dass man jetzt in Tschechien eine neue Kreditart eingeführt hat, nämlich mit der Credit Line. Zum anderen geht es darum, dass man jetzt für die Ein- und Auszahlungen in Zukunft Violet nutzen wird. Violet, das ist die digitale Bezahlplattform des Konzerns, also von der Wire SMS Group, und dahinter stehend ist die Electronic Money Institution Lizenz aus Litauen, die sie dort erworben haben. Und ich weiß auch, dass es mit sehr vielen Kosten einhergeht. Insofern finde ich das nur verständlich, dass, wenn man diese Infrastruktur schon hat, dass man diese dann auch einfach benutzt und sich dann quasi die Kosten für einen für eine Drittpartei, für einen externen Zahlungsanbieter, dass man sich die dann einfach spart. Ja. Und darüber hinaus, denke ich, verspricht man sich bestimmt auch gewisse Synergieeffekte, dass man jetzt das dann auch noch stärker irgendwie in die Gesamtprozesse des Unternehmens integrieren kann, diese digitale Bezahlplattform Violet. Und insofern, ja, waren das die Neuigkeiten, die man in diesem Jahr bislang über den offiziellen Newsletter wahrgenommen hat. Das Kreditvolumen, das hat sich jetzt so ein bisschen, es gab so eine kleine Bodenbildung jetzt, würde ich sagen, es ist jetzt relativ stabil, hat es sich jetzt so bei ca. 4 Millionen Euro pro Monat eingependelt und stabilisiert. Ich werde mich demnächst mal wieder ein bisschen mehr und ein bisschen intensiver auch mit Wire Invest beschäftigen und da auch mal ein dezidiertes Video nochmal veröffentlichen, wo ich mich ausschließlich mit der Plattform beschäftige, und dann wird es hier in Zukunft dann nochmal ein Update geben, und ja, darauf könnt ihr euch dann jetzt schon mal freuen. Und last but not least sind wir bei Estate Guru angekommen. Neben Debitum Network war Estate Guru ja die einzige Plattform, wo ich durchgängig investiert gewesen bin und wo ich sogar noch weitere 1.000 Euro angelegt habe. Aus meiner Sicht ganz, ganz stark, was Estate Guru in den letzten Wochen und Monaten abgeliefert hat bezüglich Kommunikationspolitik und auch Krisenmanagement. Alles, was da im Zusammenhang mit Covid-19 stand, wie sie mit den Sorgen der Investoren umgegangen sind, sei es in Blogbeiträgen, in Webinaren, in Q&A-Sessions. Ich habe mir da wirklich, glaube ich, so gut wie alles angeschaut, um einfach nochmal selbst wieder ein besseres Verständnis und ein besseres Gefühl auch für Estate Guru zu bekommen, und war auf jeden Fall sehr, sehr stark überzeugt. Alles, was sie kommuniziert haben, die Maßnahmen, die sie eingeleitet haben, für mich hatte das wirklich Hand und Fuß, und ich bin da sehr, sehr happy momentan mit Estate Guru und glaube, dass es auch vielen Investoren so geht, dass viele Investoren da einfach ein großes Vertrauen mittlerweile in die Plattform haben. Und das zeigt sich auch beim Kreditvolumen ganz deutlich. Da, wo es jetzt im April mal so einen Dip gab, wo es so diesen Liquiditätsengpass auch bei vielen Plattformen gab, da hat sich Estate Guru mittlerweile sehr, sehr stark und sehr schnell wieder erholt und diesen Wert schon jetzt, glaube ich, im Juni wieder verdoppelt, ist jetzt wieder voll auf Kurs. Also die Zeichen stehen, glaube ich, ziemlich gut bei Estate Guru. Ich muss sagen, bei meiner aktuellen Bewertung, ich glaube, dass die wirkliche Feuerprobe bei Estate Guru noch bevorsteht. Ich glaube nicht, dass es das jetzt schon war, einfach weil es eine andere Kreditart ist. Ja, und ich glaube, dass man Konsumkredite, Geschäftskredite, Immobiliendarlehen, das muss man alles differenziert betrachten. Da gibt es einfach andere Gesetzmäßigkeiten, und deswegen glaube ich, dass so dieser echte Härtetest für Estate Guru noch kommen wird. Aktuell bin ich allerdings sehr, sehr zuversichtlich, was das Unternehmen angeht. Für mich eine der stärksten Alternativen, die wir momentan im Markt besitzen. Wenn sich also Investoren fragen, wo soll ich jetzt vielleicht gegebenenfalls Geld von anderen Plattformen umschichten, falls ich es nicht in andere Assets anlegen möchte, dann wäre Estate Guru für mich eine sehr, sehr gute und starke Alternative. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem Depot-Update. Tut mir jetzt noch den Gefallen, wenn euch das Video gefallen hat, bitte alle Daumen nach oben und gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Und ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Gewinner ihr in den letzten Monaten gesehen habt im Peer-to-Peer-Sektor, wie sich euer Peer-to-Peer-Depot auch in diesem Jahr entwickelt hat, ob es sich ebenfalls halbiert hat, ob ihr vielleicht aufgestockt habt jetzt in dieser Zeit. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ich überlege auch, den Monatsrückblick wieder einzuführen, dass ihr einfach mal wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit auch meine Einblicke zu den einzelnen Plattformen bekommt und dass ich die Neuigkeiten zu den einzelnen Anbietern dann auch sofort einordnen und bewerten kann. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es mir bitte ebenfalls in die Kommentare. In diesem Sinne, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis Danny. Ciao.